Wir sind John und Daniel vom Euroblast Festival.
Und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von PowerMetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, der Podcast von PowerMetal.de. Ich bin Pia und bin hier heute zusammen mit meinem Podcast-Kollegen Jakob. Hallo Jakob.
Hallöchen.
Und wir haben noch zwei besondere Gäste heute, und zwar John. Hallo John.
Hallo.
Und Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, grüßt euch.
Vom Euroblast Festival, was wie treue HörerInnen unseres Podcasts wissen, das allerliebste Lieblingsfestival von Jakob ist, weshalb er, glaube ich, 10.000 Fragen an euch hat. Aber bevor wir damit anfangen, erzählt doch erstmal bitte kurz ein bisschen mehr zu euch. Wer seid ihr und was macht ihr? John, fang doch mal an.
Ja, gerne. Ja, mein Name ist John und wir machen schon ziemlich lange das Euroblast Festival, seit 2008. Und zu meiner Person, ich meine, ich habe einen sehr wechselhaften Lebenslauf, aber mittlerweile bin ich da gelandet, dass ich Vollzeit Bands und Künstler manage, hauptberuflich.
Wie schimpft sich deine Berufsbezeichnung?
Artist Manager. Künstler-Manager, irgendwie so, ja.
Das heißt, du bist nicht bei einem Label angestellt, sondern du bist frei schaffender, selbstständiger Artist-Manager. Okay.
Genau, ich gründe gerade ein neues Management-Unternehmen hier in England, weil ich sozusagen meine Selbstständigkeit aus Deutschland nach England verlege. Das ist jetzt gerade so der große Umbruch. Vorher habe ich auch noch viele andere Sachen gemacht und noch nebenher. Aber jetzt, dieses Jahr, habe ich tatsächlich jetzt den Schritt gemacht, das auch komplett mich darauf zu konzentrieren und alle anderen Nebenschauplätze zu reduzieren.
Wenn man jetzt gerade an England denkt, denkt man viel an Brexit. Also ich stelle es mir gerade ziemlich kompliziert vor, oder ist es gar nicht so kompliziert gewesen?
Ich habe das als überhaupt gar nicht kompliziert empfunden. Ich glaube, es gibt auch ganz viele, die haben da sehr negative Erfahrungen mit gehabt, mit Brexit und all dem, wie es hier gelaufen ist und auch der sogenannten EU Settlement Scheme. Wenn man natürlich bis zum letzten Tag wartet, um sich dafür anzumelden, natürlich ist das schwierig. Ne? Ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die halt irgendwie hier seit 40 Jahren leben, die über 60, 70 sind, die nicht irgendwie technologieaffin sind und für die das schwierig ist. Also da gibt es natürlich ganz viele dramatische Sachen, die passiert sind. Und insgesamt finde ich das auch eine ganz schlechte Idee mit dem Brexit, genauso wie ungefähr alle Leute hier, die ich kenne, die nicht 70 sind oder an das große englische Imperium glauben oder so. Das einfach mal irgendwie so dazu. Aber für mich war das als jemand, der aus Deutschland kommt und deutsche Bürokratie gewöhnt ist, war der Prozess hier sozusagen ins System integriert zu werden, der einfachste, den ich jemals gemacht habe. Also die Anmeldung hier, eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen, war leichter als in Deutschland einen Personalausweis zu bestellen. Also das ist so meine Wahrnehmung. App runterladen, auf einen Reisepass legen, scannt dein Gesicht, du trägst ein paar Sachen ein, schickst ab. Zwei Tage später hatte ich meine Bestätigung, hey, du hast Pre-Settled Status in UK, willkommen, fertig.
Ja.
Das hat 5 Minuten gedauert.
Krass.
Deswegen werdet ihr auch alle schneller geimpft und so. Das ist jetzt unser Verhängnis hier in Deutschland.
Ja, es gibt da echt viele Unterschiede. Also ich finde das ist auch nochmal wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, aber ich finde das total spannend. In meinem nächsten Leben werde ich auf jeden Fall Sozialforscher oder sowas, Sozialpsychologie oder irgendwelche Sachen in die Richtung machen. Ich finde es so spannend. Genau, also aber das so zu meiner Person mal grundlegend. Genau, einfach, da wird sicherlich im Laufe des Gesprächs die eine oder andere Sache nochmal hochkommen.
Ich denke auch. Daniel, ein paar Worte zu dir.
Ja, ich bin der Daniel, ich bin Mitbegründer des Euroblast Festivals zusammen mit John 2008. Hab dann hauptberuflich, ich habe weniger mit Musik zu tun, leider. Und ich habe 2008 mit der Promotion angefangen in Aachen, bin Neurowissenschaftler hauptberuflich und hatte aber das Glück, dass ich immer viel mit Musik noch weiter zu tun haben konnte. Also dass das Festival auch dank des großen Teams auch weiter wachsen konnte und habe immer versucht, nebenher, genau wie John, auch noch selber Musik zu machen. Wir sind beide Schlagzeuger. hatten daher auch die Leidenschaft, dieses Festival zu gründen auch. Und ja, genau. Und da kommen wir bestimmt gleich nochmal mehr zu. Ja, und mache hauptberuflich ja Emotionsforschung im weitesten Sinne. War auch nochmal selbstständig auf dem Weg dahin und bin jetzt seit 5 Jahren in einem Marktforschungsunternehmen und mache im weitesten Sinne Neuromarketing. Also verkabel Menschen und messe Mikroexpressionen, messe Körpersignale, um dann emotionale Reaktionen bestimmen zu können.
Lässt sich das nicht mit dem Festival verbinden, dass du Leute auf dem Festival verkabelst?
Wie glücklich sie sind, ja.
Ja, genau. Die Glücksmomente, ja. Das, bei uns sieht man das ja und bei Metal-Fans generell sehr deutlich. Da braucht man dann keine Kabel und Sensoren. Und
dann diese das sind dann auch keine Micro-Expressions mehr.
Aber es gibt das, doch immer sind, den ja. Typen, der in der letzten Reihe steht und nur mit dem Fuß wippt.
Ja. Ja, genau, das sind dann die, da sieht man nicht die Headbang-Expressions, die sieht man eher weiter vorne. Ne?
Ja, aber. Nee, aber das sind die Leute übrigens, ne? Das sind genau die Leute, die dann ins Internet gehen und schreiben, das war der bedeutungsvollste Tag meines Lebens, ich werde es nie vergessen. Auf jeden Fall, das habe ich so wirklich. Also. Ja,
das stimmt, die sind wahrscheinlich in diesem Flow-Moment richtig, was auch ein sehr interessantes Phänomen ist, wenn man wirklich richtig abdriftet und eigentlich alles andere ausblendet und voll im Geschehen ist und alles andere ignorieren kann dann. Also das sind, sehe ich auch einige dann. gehöre ich auch selber manchmal dazu, wenn man quasi sich in die Musiker reinversetzt und Luftschlagzeug oder Luftgitarre mitspielt und denkt.
Ja. Oh ja. Sag mal, ich mache mal gleich weiter, ne? Wie habt ihr überhaupt zueinander gefunden und wie kam die Idee, ein Festival zu veranstalten, welches mittlerweile in der Art und Weise meines Erachtens zumindest einzigartig ist in Deutschland?
Ja, erstmal vielen Dank. Das freut uns sehr zu hören. Ja, das Festival ist entstanden. Ich glaube, wir hatten zuerst die Idee, eine Partyreihe zu veranstalten. Und weißt du noch, John, wir wollten das Shizu-Party nennen. Also eine Mischung aus Elektro und Metal. Irgendwie mischen, dass man so eine Art Mixtape vorher sich überlegt. Es ging auf jeden Fall immer darum, um bestimmte Genregrenzen zu brechen und Dinge miteinander zu kombinieren, die so noch nicht wirklich kombiniert wurden. Also klar gab es auch Bands, die da so ein bisschen Vorreiter waren, so Prodigy oder auch Pendulum, was jetzt die Elektro-Seite angeht, so die E-Gitarre mit dabei hatten. Irgendwie entstand daraus die Idee, wir wollen irgendwie eine einzigartige Party machen und sind dann aber auch auf das Festival gekommen. Und das war ja auch nur das allererste Festival im Mai 2008 und Bogen 2, 100 Leute ungefähr waren da. Da haben wir einfach befreundete Bands eingeladen. Es war noch nicht, da hat es noch lange nicht die Ausrichtung, die es jetzt hatte.
Jakob, warst du einer davon?
Nee, 2008 noch nicht, nee.
Also, aber Daniel und ich haben uns kennengelernt. Da war ich 12 und du 13 auf einer Ferienfreizeit des vermutlich was katholischen oder evangelischen Ferienwerks, keine Ahnung, am Farkasee in Österreich. Da haben wir uns kennengelernt.
So lange geht das zurück.
Und so lange geht das zurück.
Wir haben zusammen Fußball gespielt, wir waren in der gleichen Mannschaft. John war Torwart, ich war Libero. Da sah man schon, wir haben aufeinander aufgepasst.
genau.
Ja, so cheesy, ne? Aber ist so.
Genau, das war der Beginn, wo das alles angefangen hat. Und auch die Musik damals. Daniel hat mir damals mehrere Bands gezeigt. Such a Search und Gravedigger.
Ja, genau. Gravedigger, das lag daran, weil ich komme aus Köln-Sürth, da gab es eine evangelische Gemeinde, Pfarrer Warnecke.
Grüße gehen raus.
Viele Grüße an Pfarrer Warnecke auf jeden Fall. Der der Metal-Pfarrer war und der Gravedigger persönlich kannte und die hatten einfach auch...
Die kommen ja auch aus Sürth, ne? Also das muss man ja sagen, Gravedigger kommen aus Köln-Sürth.
Ja, zumindest, ich glaube,
damals.
Zwei von ihnen, ja. Ja, und der hat mich einfach mit Metal irgendwie infiziert, ja. Das ging also diese ganze Gemeinde und auch Martin Belo, Grüße an dich, Drummer von Artworks und...
Guerilla damals.
Guerilla, genau. Ja, der hat mir Schlagzeugunterricht gegeben. Der hat mir Cemetery Gates von Pantera beigebracht. Das war der erste Song und dann war ich hin und weg. Dimebag Forever und alles. Und jedenfalls haben wir das sind wir so irgendwie, genau, und haben uns da gegenseitig dann Mucke zugespielt, ne? Das war.
Genau. Und daraus ist eine große Freundschaft geworden und dann haben wir natürlich irgendwie viel Musik gemacht, haben auch mal zusammen irgendwie gejammt und wir haben immer beide in diversen Bands gespielt, diversen Metal-Bands gespielt oder Grunge oder ich habe auch mal ein Pop-Projekt. Wir haben beide, uns hat beide eben auch verbunden, deswegen auch dieser Bogen zu dieser Idee von unserer Shizu-Party, dass wir halt beide immer voll viel Metal gehört haben, aber wir haben beide immer auch voll viel elektronische Musik, moderne, progressive elektronische Musik, Breakbeats, Drum Bass, diese ganzen Sachen haben wir auch immer sehr viel gehört. Und wir kannten halt sonst nicht so viele Leute, die so einen weiten Musikgeschmack haben, der aber auch so starke Ausrichtungen in ähnliche Richtungen hatte. Einfach, das hat einfach gepasst. Ja, deswegen hatten wir halt viele Ideen. Das hat später dazu geführt, dass wir auch auf mehreren elektronischen Partys zusammen als zwei Schlagzeuger gespielt haben, so, also Live-Schlagzeug auf so Dance-Partys, also auf Partys, wo dann halt eben solche Prodigy und solche Sachen liefen.
Ey, das war einfach so geil, auf jeden Fall.
Das war eine krasse Zeit und ja, und das hat eben dazu geführt, ich habe damals in einer Technical Death Metal Band gespielt. Wir haben da irgendwie ein oder zwei Konzerte organisiert gehabt und dann haben wir uns überlegt, die Bedingungen für lokale Bands irgendwo zu spielen sind entweder nicht vorhanden oder ziemlich mies. Und das kriegen wir, glaube ich, besser hin. Und das war sozusagen ein großer Beweggrund. Lass mal alle unsere befreundeten Bands einfach einladen und was machen. So. Das war so der Beginn. Wir haben das trotzdem Euroblast genannt, was irgendwie ein bisschen, also aus heutiger Perspektive ist das hier voll okay, aber wenn man überlegt, lass mal hier in Köln ein lokales kleines Festival machen und lass das mal Euroblast nennen. Es ist so wie, mach das Gefäß groß, damit viel reinpasst. Also so dieses.
Ja, wir haben schon ein bisschen größenwahnsinnig mitgedacht. So.
Ich dachte, ihr habt vielleicht an Eurodance gedacht.
Eurodance, das sah manchmal im Moshpit so aus, ja, aber also, nee, der Gedanke war schon, aber erst beim vierten Mal, dass wir so Ländereditionen haben, aber das hatten wir am Anfang noch nicht, das waren wirklich nur befreundete Bands eigentlich, genau.
Genau, und dann hat sich erst eben noch stärker rauskristallisiert, hey, da sind ja die ganzen Bands, die uns total ansprechen, die lädt niemand ein, also nachdem wir dann sozusagen uns hier so lokal in Köln Sachen gemacht hatten, dann haben wir halt diese ganzen Textures und diese ganzen Tesseracts und diese ganzen Bands angefangen, wirklich intensiv zu hören, die aber zu dem Zeitpunkt halt noch nicht auf Tour waren oder nicht viel getourt haben oder nicht viel gespielt haben. Wir hatten dann auf einmal eben diese Infrastruktur, hey, wir können hier was machen, lass mal loslegen und lass mal diese Bands einladen. Und das war der Anfang. Und dann haben wir, ja, deswegen, also wir haben ja die erste Tesseract-Show, die jemals gespielt haben, außerhalb Englands irgendwie in Köln gemacht.
Genau.
Und viele andere. Mhm.
Direkt zusammen mit Textures auch. Das war das vierte Mal, genau, 2009. Also die Infrastruktur hatten wir deswegen, weil wir den Besitzer vom Bogen 2 kannten, unter der Hohenzollernbrücke. Das war wirklich so ein...
In Köln, unter dem Hauptbahnhof quasi.
Genau, 150 Capacity ungefähr, relativ klein und ein Proberaumkomplex halt auch. Und John hatte da seinen Proberaum und eine befreundete Band auch. Und dann haben wir die verbunden und dann war das unser Backstage-Bereich quasi. Und dann musste man durch die Katakomben, haben die Bands quasi in diesem Flur aufgebaut alles und dann ging es durchs Publikum auf die Bühne.
Es war aber sogar 450 Capacity, Bogen 2 übrigens, ja.
Das ist schon nicht schlecht.
Ja, genau, ein bisschen größer war es schon, ja.
Okay, ich habe das jetzt schon mehrmals kurz angetriggert. Also das Euroblast Festival kann ja auf eine relativ lange Geschichte zurückschauen und es war ja dabei nicht immer das jährlich auf wiederkehrende Prog-Festival in der Essigfabrik. Wie war das denn? Ihr habt ja schon gesagt, Anfang war es in Bogen 2, ne? 2008 oder was?
Die ersten 5 Editionen waren komplett, aber wir haben es auch nicht jährlich gemacht.
Nee, also
wir haben
teilweise auch mehrmals im Jahr, ne?
Ja, genau. Wir haben es 2008 haben wir es zweimal gemacht. Also das erste Mal war einfach so ein geiles Erlebnis. Also auch draußen gegrillt und irgendwie die befreundeten Bands gehabt und es war einfach eine Riesenparty irgendwie. Wir haben 5 € Eintritt genommen und gib ihm. Es war dann irgendwie 10 Bands den ganzen Tag, aber ne, alles. Und dann haben wir uns einfach gesagt, so, das ist genau das Ding, wir wollen nicht nur eine Party machen, sondern es muss mit Live-Musik sein, es muss irgendwie ein außergewöhnliches Erlebnis einfach sein. Da gab es noch überhaupt keine musikalische Ausrichtung.
Dadurch, dass wir überhaupt gar keine Erfahrung hatten, haben wir das einfach so gemacht, wie wir uns das dachten, ne? Und also ich hatte da auf jeden Fall einen großen Moment, als ich eine Show in Dortmund gespielt habe mit meiner damaligen Band, weil wir haben da irgendeine Show in der Nähe vom Dortmunder Hauptbahnhof gespielt, ich weiß nicht, ein Jahr vorher oder sowas. Und der Veranstalter war nicht vor Ort. Es gab keinen Sound und keinen Lichttechniker vor Ort. Das heißt, uns haben vier Bands gespielt und es waren aber irgendwie viele Leute da, aber es war der Veranstalter nicht da. Also es war so ein absurdes Erlebnis. Es gab irgendwie nichts backstage. Einfach auch nichts, keine Getränke, kein Essen, kein gar nichts. Es war irgendwie so, ich habe dann irgendwie für eine Band so ein bisschen Licht gemacht und für eine Band so ein bisschen Sound gemacht, beides noch nie gemacht zu dem Zeitpunkt. Also wirklich, als wäre ich irgendwie so auf Burning Man, irgendwie so auf so einem völligen Anarcho-Festival oder so, weißt du, ohne Regeln, ohne Konditionen, so, ich drücke mich jetzt mal hier kurz dadurch aus, dass ich irgendwas mache, von dem ich gar keine Ahnung habe. Es war echt abgefahren, ja. Naja, genau. Also das sind einige Erfahrungen, die da dazu geführt haben, dass lass mal irgendwie was machen.
Und dann, sagen wir mal, 2012 ja dann der große Schritt mit der Live Music Hall und damals noch dem Underground. Ne? Damals, das war der erste Schritt, dass wirklich so um die 1000 Leute dann kamen, oder? 2012 war das erste größere Festival.
2012 war es, aber es war 2011 das erste Mal, Volume 7 war es das erste Mal im Underground. Und da waren wir dann das erste Mal auch zwei Tage. Ja. So, und da war es schon klar, Volume 6 war immer noch im Bogen 2 und das war diese Godgent Edition. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, Gent ist scheinbar irgendwie so ein Begriff, der geht gerade rum.
Ja, so 2008, 2009 auch so, ne, gerade.
Genau, da ging es eigentlich schon mit Balb und Misha Mansour und MySpace irgendwie in Periphery und so.
Oh, MySpace.
Schwappte das dann so rüber und dann dachten wir, okay, wir hatten dann Chimp Spanner, Wildjata, Monuments, Unleavened Structure, Eliasis. Das war so wirklich super kompakt schon. Das war im Bogen 2 halt, also nur ein Tag. Und 10 Bands und dann ging das, ein Jahr später wussten wir, okay, wir gehen in diese Richtung und dann waren es zwei Tage im Underground, gibt's diese kleine Bühne und die
Größe. Da gab es dann auch Workshops zum ersten Mal, ein paar, genau, was wir viele Jahre sehr intensiv gemacht haben. Mhm.
Da ging das auch mehr los mit dem Community-Gedanken und dass da noch mehr passieren soll, genau, als nur Live-Musik. Ja, und 2012 war dann das erste, da wurde es dann richtig groß, hast du recht. Ja, da war es nämlich zwei Tage auch im Underground und dann in der Live-Music-Hall nochmal zwei Tage. Also,
genau.
Also wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Seit 2013 Essigfabrik, ne?
Und dann 13 war Essigfabrik.
Genau, mit Meshuggah, das war dann der Schritt, richtig, die Essigfabrik. Genau.
Einfach direkt unser Highlight, unser Traum in Erfüllung gegangen. Ja. Ja. Also, mit Meshuggah.
Daniel, du hast ja schon gesagt, dass ihr ja auch eine recht große Crew jetzt seid, ne? Könnt ihr irgendwie kurz erklären, was eure Aufgaben beim Festival sind und aus wie vielen Mitgliedern die Crew so grob besteht im Moment?
Wir sind bestimmt mittlerweile so an die 100 Leute, die uns alle helfen. Das teilt sich dann auf. Das Kernteam sind vielleicht so 10, 15, die dann auch schon vor dem Festival viel machen, die in die Planung gehen. Das Kernteam, sag ich mal, ist der Alan dabei, der Alan Wright, Go Down Believing, macht Booking sehr viel, hauptsächlich die Andrea, die mit der Produktion hilft und Joe vor Ort, Sue, die Bandauswahl trifft und
das Nachwuchs-Scouting so ein bisschen macht. Dann haben wir Webdesigner, also in unserem internen Network haben wir 110 Leute, ich habe gerade mal nachgeguckt. Und dann sind aber immer noch mal irgendwie zusätzliche Helfer und so weiter. Und dadurch, dass eigentlich fast jeder davon das auch ehrenamtlich macht, obwohl wir kein Verein sind irgendwie, ich weiß auch nicht, wir hatten irgendwie nie die Muße, uns mal mit dem Thema Verein wirklich auseinanderzusetzen. Das bringt ja auch irgendwelche Herausforderungen mit sich. Genau, also es ist eine sehr große Familie eigentlich schon so, weil auch viele Leute echt Familie da sind, Freunde, Verwandte, alles Mögliche, alle möglichen Konstellationen sind vorhanden.
Ihr nehmt mir da so halbwegs eine Frage vorweg. 110 Leute klingt jetzt schon sehr viel. Also kann man noch von einer Euroblast-Familie sprechen oder gerade deshalb, weil es eben so gewachsen ist?
Ich finde es super organisch. Also es ist super organisch gewachsen. Also die meisten Leute sind super lange dabei. Also meine Mutter sitzt ja vorne an der Kasse. Jetzt mal als Beispiel. Deswegen, ja, es fühlt sich schon so an. ist es eigentlich auch sehr organisch in der kompletten, wie das gehandelt wird. Also Leute haben unheimlich viele Freiheiten, es wird super viel auch selbst organisiert. Also es ist gar nicht so krass top-down, wie das jetzt auf vielen anderen Events auch so ist. Ich glaube, das macht auch viel für diesen Vibe, dass es halt eben alles ein bisschen freier ist, ne, in der Durchführung.
Und würdet ihr auch Bands mit dazuziehen zu dieser Familie oder wirklich die Orga-Crew?
Im erweiterten Sinne hat sich das ja auch immer so dann erweitert, dass es auch super viele Besucher gibt, die, ne, also dass sich das eigentlich auf die Besucher und auch auf viele Bands und so weiter, und es werden dann immer wieder neue Leute damit reingekommen, weil es halt auch viele Leute gibt, die seit vielen Jahren jedes Jahr kommen. Es gibt viele Freundschaften, die sich immer nur auf dem Euroblast sehen, jetzt aus Besucherperspektive. Also es vermischt sich eben komplett. Es gibt Bands, die haben schon sehr oft bei uns gespielt, über sehr lange Zeiträume. Da entstehen natürlich, wie bei allen Festivals auch, intensive Freundschaften. Und wenn dann halt eine Band kommt, die schon 3-4 Mal gespielt hat in den letzten 10 Jahren oder so, die kennen die Location, die kennen viele der Gesichter, man tauscht sich aus. Manche Leute, ne, so haben dann irgendwie neue Partner oder auf einmal Kinder oder irgendwelche, oder leben in anderen Ländern oder irgendwelche anderen Sachen, ne? Also es gibt ja immer viel zu erzählen, was sich tut. Und ich finde das super spannend. Aber für mich ist das, in meiner Wahrnehmung, ist das auf jeden Fall weiterhin einfach eine Familie, weil es eben nicht so gigantisch groß ist, auch jetzt mit den Besuchern. Je mehr ich in die Musikwelt reingekommen bin, desto mehr habe ich halt auch, ja, mitbekommen, dass eigentlich, wie abartig groß auch Events sein können, ne? Also wenn man jetzt mal
guckt. Ja, genau. Es ist auch so ein Familienvibe, eher die Atmosphäre, dieses nicht wirklich Greifbare, aber das, was man spürt dann auf dem Festival.
Genau.
Wie John schon sagte, dass man sich sieht in dem Moment nochmal nach einem Jahr das erste Mal wieder und dann, und man kennt sich irgendwie, und das ist das Tolle so. Und das macht sehr viel von dem aus. Und wir kriegen ja auch sehr viel Input und Anregungen von den Fans, von den Besuchern, auch aus dem Team natürlich. Und da sind wir einfach in einer sehr, sehr glücklichen Lage, das alles aufsaugen zu können und dann das wiederum wachsen zu lassen und das Ganze vielleicht auch so in das nächste Event einfließen zu lassen. Und das ist so, das hat auch so einen familiären Gedanken deswegen. Mhm.
Ja. Das wollte ich auch noch sagen. Als Besucher schätzt man sehr diese Atmosphäre, die vor Ort ist. Was ja dadurch auch noch begünstigt wird, dass ja wirklich sich in diesen 3 Tagen da wirklich ja um die 1000 Leute an einem Ort treffen, die alle diesen speziellen Musikgeschmack teilen. Ne?
Es ist jetzt nicht so, dass es ein extrem großes Gelände wäre. Also das tut auch noch mal, trägt auch noch mal dazu bei, einfach weil wirklich den Außenbereichen, die 2 Bühnen und so, das ist halt eben nicht so weitläufig und dadurch kann man sich nicht so stark aus dem Weg gehen. Das ist auch positiv. Also, auch für die Bands.
Auch aus Sicht der Bands, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist auch das Schöne, dass die da auch überhaupt keine Berührungsangst haben oder so, dass die auch sich unter das Volk mischen quasi und dass das ganz gewollt ist, ne?
Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Also das Euroblast, finde ich, schafft es ja nicht nur seit Jahren dem Publikum die Creme de la Creme, das, ich nenne es mal modernen Prog, anzubieten. Ich denke an Bands wie Meshuggah haben wir auch schon genannt, Between the Brilliant Me, Tesseract, Animals as Leaders, Sixth. Sondern schafft es zudem jedes Mal auch einen bunten Strauß an, ja, leider noch viel zu unbekannten Bands zu präsentieren. Wie ist das möglich? Also ich kann mir vorstellen, dass euch mittlerweile viele Bands auch selbst anschreiben oder recherchiert ihr selbst noch viel? Wie kommt so ein Line-Up zusammen? Könnt ihr es irgendwie kurz erläutern?
Ja, also es hat ganz viele verschiedene Komponenten, würde ich sagen. Wie überall, auch in jedem Bereich des Metals. Es gibt einfach so Bands, die einfach so auf einmal überall sind und irgendwie so nach oben schwemmen und in aller Munde sind, wie man so schön sagt. Das ist natürlich klar und dann kriegt man das einfach mit, weil man sieht auf irgendwie irgendwo Social Media oder sowas auf einmal, boah, oder es macht einfach so die Runde. Leute schicken sich das gegenseitig und in den Kreisen sind wir auch. Und das kann von unserem Team kommen, ne? Allen möglichen Leute aus unserem Team, die uns manchmal Sachen schicken, weil wir ja primär Musikenthusiasten haben. Dann haben wir ein bisschen so die Susanne, die halt irgendwie viele so Bewerbungen, wo wir dahin funneln von kleinen Bands, die sie sich anhört, weil sie einfach den größten musikvorstellbaren Menge an Musikkonsum hat, der irgendwie möglich ist. Also ich sehe halt, glaube ich, ich weiß nicht, 3-4 Stunden am Tag nur neue Bands. So, jeden Tag. Das ist bei mir nicht mehr drin, ist beim Daniel nicht drin. Wir beide arbeiten super viel Sachen stehen. Also ich höre trotzdem noch immer viel neue Musik, aber nicht so viel und auch nicht so systematisch, dass ich jetzt mich mal wirklich so, ich gehe auf jeden Fall seltener in dieses Rabbit Hole, wie man so schön sagt, rein mittlerweile, als jetzt noch vor ein paar Jahren. Dann kommen natürlich, hat man noch diese Business-Bezüge. Es gibt natürlich Booking-Agenten, von denen hat man, bucht man Band, ich sag jetzt mal Tesseract, und dann sagt der, ey, ich habe hier aber jetzt noch eine andere kleine Band, die up and coming ist. Das ist noch eine Mechanik. Dann die Manager-Seite, andere Festivalveranstalter, ne, so vom jetzt Summer Breeze oder irgendwelchen anderen Events, wo man sich gegenseitig dann halt auch anfängt, Sachen zuzuschachern, die gerade irgendwie cool und sind. Das fängt dann einfach an und das ist auch cool. Also das sind halt so viele verschiedene Ebenen.
Ich liebe auch die Listening Sessions, wenn John mit Mucke ankommt und wir uns dann einfach mal 2-3 Stunden, jetzt leider nur remote, aber früher ging das noch in echt. Das vermisse ich ein bisschen, aber dass wir dann uns einfach nochmal einfach Bands anhören stundenlang und sagen, okay, das ist geil und häufig auch neues Material.
Das kommt irgendwie dann wieder, ne? Und das führt da kommen nämlich dann auch wiederum die Bezugspunkte auch wieder zu, also zumindest auf meiner Seite mit den Bands, mit denen ich arbeite, vom Management her, weil da kommt dann nochmal die Ebene, dass ich von denen auch nochmal Input kriege, von neuen Bands, die so auf dem Schirm haben oder produzieren oder irgendwelche anderen Sachen. Also das heißt, da habe ich jetzt auch nochmal ganz viel Input, der dann nochmal zusätzlich kommt. Ja, das ist halt auch spannend, ne? Und dann meine Partnerin managt auch Bands. So, also und schon hast du irgendwie so und ganz viele Freunde und hier und so weiter. Und das ist dann, geht dann halt ziemlich schnell. Und dann schreiben auch einen viele Bands an. Also ich kriege fast jede Woche E-Mails von Bands, die irgendwie fragen, wegen entweder Euroblast oder Management oder irgendwie so, und sehr viel Input. Ich würde auch generell sagen, dass das musikalische Niveau echt ziemlich nach oben geht. In der Hinsicht entwickelt sich die Menschheit drastisch weiter, habe ich das Gefühl.
Ja, sag mal, ihr habt ja schon gesagt, dass ja Meshuggah so ein Traum war, ne? Habt ihr noch weitere Highlights aus den Jahren noch, Euroblast, die ihr nennen wollt?
Es gibt eigentlich jedes Jahr eigentlich fast für mich ein Highlight. Also was ich, so das erste war 2009, wo wir im Underground zum ersten Mal waren und dann auch eine größere Venue und als Namek gespielt hatte und Cybreed. So, das war so dieser Industrial Metal Einfluss und das war schon, also die Show war mega.
Monuments Instrumental 2011 ist auf jeden Fall, war für mich auch einfach ein absoluter Abriss.
Das stimmt. Apropos Instrumental, Agent Fresco Instrumental Set. Mhm. Nochmal.
Das war gar kein Instrumental, das war ein Akustikset, nicht Instrumental. Aber im Keller, wo alle geweint haben. Noch nie sind so viele Tränen geflossen. Also, es war eine Band ausgefallen und Agent Fresco hatten sich entschieden, ein zweites, oder wir hatten die gefragt, ob die ein zweites Set spielen, haben die zweite Set gespielt, Akustik. Weil die das ganze Wochenende geblieben sind, also auch eine Besonderheit, viele Bands bleiben das ganze Wochenende. Und Agent Fresco haben eben dieses zweite Set gespielt und dann erzählt der Arnor, der Sänger, halt irgendwie, jetzt hier der Song ist über meinen Vater, der an Krebs gestorben ist und so weiter. Und dann ging, und ein emotionaler Brock nach dem anderen an alle. Und ich bin die Treppe runtergelaufen und zu der zweiten Stage und dann kommen einem nur Leute entgegen, alle so verheult, Augen und so weiter, alle so völlig. Also das war auf jeden Fall auch ein besonderer Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ja, doch, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja.
In der Live Music Hall, das Set von After the Burial. Und das war auch
krass. Ja, das war, das war. Ja,
und danach noch Long Distance Calling, irgendwann um 1 Uhr nachts, weil wir völlig, also es ging, es
damals, einfach aus. Damals hatten wir noch große Verzögerungen, weil wir noch nicht immer den Dreh so raus hatten. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so.
Ja, und ich musste noch das Set holen, mein altes Rockstar-Set, auf dem er dann gespielt hat, der Drummer von After the Burial, aus dem Underground. Das war noch echt so eine Action, so auf dem letzten Drücker. Ja, hat noch gerade die Toms gestimmt und dann ging es auf die Bühne. Und ich war einfach völlig fertig. Ich war einfach so fertig, dass ich wäre danach nach Hause gegangen, wenn das nicht geklappt hätte. Wäre kein Herz hätte. Das wäre das Schlimmste. Und ja, dann dieser Release, dass alles geklappt hatte noch on time. Ja. Ich meine, on time ist ja relativ, war eh alles zu spät. Aber das lag nicht an diesem Set. Aber als es dann losging, boah, das war, diesen Moment werde ich echt nicht vergessen.
Kommen wir jetzt nochmal in die jüngere Vergangenheit, und zwar mit dem Line-Up aus 2020, was leider nicht umgesetzt werden konnte wegen der Pandemie, ist meiner Meinung nach noch eine breitere musikalische Streuung zu beobachten, wenn ich da zum Beispiel an Dirty Loops denke. Und das Festival hatte zuletzt ja auch den Untertitel Festival for Progressive Music bekommen. Ist diese Öffnung hin zu generell progressiver Musik, sag ich mal, weg vom reinen Metal-Sound eine Zukunftsvision vielleicht?
Also ich finde den Begriff Djent zum Kotzen. Also, das muss ich einfach mal so sagen. Mich nervt es einfach. Also so, mich nervt der Begriff einfach, obwohl er sehr gut beschreibt, einen bestimmten Sound gut beschreibt. In mir löst das negative Gefühle aus, deswegen vermeide ich diesen Begriff und auch in der Festivalkommunikation nutzen wir diesen Begriff nicht. So, ich finde Prog, wenn ich Prog höre, dann denke ich an schöne Sommerabende, wo ich Yes gehört habe oder irgendwie, wo ich mir Dream Theater Metropolis 2 irgendwie reingefahren habe, irgendwo auf einer Autofahrt. Prog, finde ich, ist halt auch ein Begriff, der schon so belegt ist. Progressive Musik oder progressiver Metal, finde ich absolut legitime Genrebezeichnung, die nicht so stark an alte Zeiten erinnern lässt wie Prog, das in mir auslöst. Aber wir machen ja auch mehr, also weil Dirty Loops oder diverse Akustikgitarristen, die wir hatten über die Zeit, wie Mike Dawes oder irgendwelche anderen Leute. Das heißt,
Felix Martin war auch mal da.
Ja, oder solche Sachen.
Die Algorithm.
Genau. Ja. Igor war ja auch eine großartige Show, war das.
Wo das nicht ausreichend ist. Und jetzt dann zu schreiben, Progressive Rock and Metal oder irgendwie sowas und dann so Listen und so weiter, das ist dann einfach. Und deswegen hatte ich irgendwann die Idee, ey, lass uns das einfach mal progressive Musik, weil dann ist egal. Und wir nehmen das progressive Musik, also Progressive Music in dem Fall, alles, was halt irgendwie einen progressiven Anspruch hat, mehr so in der Wortbedeutung, das lässt mich dann gut fühlen, weil ich sagen kann, hey, wenn jetzt da ein Klarinettenspieler irgendwie um die Ecke kommt und das mit elektronischer Musik und dann noch ein Cellist dabei ist oder Cellistin oder irgendwie sowas, kommt ran, ist alles abgedeckt.
Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ob wir das jetzt öffnen wollen mit dieser anderen Namensgebung. Also eigentlich ist es so, wie du auch schon sagtest, das ist eher die jetzt irgendwie für uns korrektere Bezeichnung von dem, was eh schon läuft. Also mit Progressive Music beschreiben wir ja alles, was bisher auch lief und was noch laufen kann und beschränken es jetzt nicht nur auf den Metal, obwohl der, sage ich mal, immer noch 70% ausmacht und da wollen wir uns jetzt auch nicht komplett von weg bewegen, aber der Begriff beschreibt es einfach noch besser, das, was bisher auch, was wir an Musik geboten haben. Und progressiv ist ja im weitesten Sinne, im wörtlichen Sinne ist es ja die Grenzenüberschreitung, irgendwie, dass ich so ein Boundary irgendwie nicht mehr habe. So, und dass es nicht klar in eine Schublade passt und eine Weiterentwicklung, ja. Das sich aus diesen Grenzen weiterentwickelt, genau.
Um noch mehr ins Hier und Jetzt zu kommen, dieses Jahr gibt es ja eine Light-Version mit Ginger als Headliner, dann spielen noch Humanity's Last Breath, Hypnose und Defocus. Wie sehr wird sich denn das diesjährige Event von den Vorjahren unterscheiden, abgesehen davon, dass halt ein paar weniger Bands spielen? Was sind dieses Jahr die Besonderheiten?
Also das wird sich noch zeigen, also in gewisser Hinsicht, weil es ja extreme, große Unsicherheit gibt zum Bereich Vorgaben, wie entwickelt sich die Pandemielage. Das ist ja auch das große Problem von allen Veranstaltern, dass es eben so wenig Planbarkeit gibt in Bezug auf, was kann man machen? Es ist halt alles so vage und keiner, auch die ganzen Behörden und so weiter, sind nicht bereit, irgendwelche Zusagen oder sowas zu machen, ne? Weil die eben selber auch nicht wissen, wie sich das verändert, weil die Politik kann ja von Woche zu Woche auch mal Sachen einfach ändern. Also es ändert sich ja laufend. Also jede Woche werden ja irgendwelche Sachen neu verändert. Ist ja auch okay, ist ja legitim, dass sich an eine sich verändernde Situation konstant angepasst werden muss. Aber es ist für die Planbarkeit halt schwierig. Deswegen überhaupt diese Idee, ey, wir machen was sehr Kleines, Kontrolliertes auf einen Tag, mehr angesprochen auf so Großraum, sag ich jetzt mal Köln, wenn Leute von weiter weg kommen, natürlich absolut willkommen, aber dass wir zumindest was machen können, dass, wenn die Situation es zulässt, dass wir was haben, was einfach, wo die Leute, die sich jetzt schon seit ein paar Jahren nicht gesehen haben, effektiv mal zusammenkommen können, ne? Weil das letzte Festival ist ja dann an dem Tag schon 2 Jahre her, weil letztes Jahr ging ja auch schon nicht.
Ja, ich war auch vor einer Woche beim Baden in Blut Festival und die haben erst 500 Tickets verkauft. Dann haben sie irgendwann gesagt, wir können jetzt noch 150 mehr pro Tag verkaufen. Kann aber sein, dass wir die wieder stornieren müssen, wenn die Inzidenz entsprechend eine Höhe erreicht. Also es ist wahrscheinlich bei euch auch schwierig vorherzusagen, wie viele Gäste kommen dürfen, oder?
Genau.
Ja, genau. Das ist noch alles ungewiss.
Viele Veranstalter tun sich damit ja schwer. Und wenn man jetzt mal guckt, irgendwie Summer Breeze, finde ich, ist so das beste Beispiel, weil Summer Breeze hatte einfach das unglaublichste Konzept, was sie da aus dem Boden gestampft haben, mit mehreren Hochschulen zusammengearbeitet. Ein absolut unglaubliches Konzept. Und selbst da, also wirklich, wo alle Register gezogen wurden, auch in Bezug auf Testungen, auf alle möglichen Sachen, auch da hat die Politik nicht gesagt, let's go, so, lass das mal machen. Auch nicht als Pilot-Event oder irgendwie sonst was. Und das hat natürlich auch gerade im Metal-Bereich in Deutschland nochmal viel mehr Leute auch nochmal verunsichert und so weiter. Und dann kann man halt regional, gibt's dann halt, ne, passieren halt mal irgendwie Sachen. Ich kann jetzt auch gerade überhaupt nicht abschätzen, wie sich die Pandemie jetzt entwickeln wird in der nächsten Zeit in Köln.
In Köln nicht, also leider steigen gerade die Zahlen, aber wer weiß, wie das in 2 Monaten ist.
Und ob die Zahlen dann noch relevant sind in 2 Monaten, ne? Ob sie dann nicht einen anderen...
Ob dieser Inzidenzwert überhaupt noch genau der Richtwert sein sollte und nicht und ob es als Pilotprojekt durchgeht oder nicht, ob man dann sagt, die 3Gs, die kommen dann rein und dann lässt man sich vielleicht mit dem Handy noch tracken, das wäre ja alles theoretisch machbar, um endlich mal wieder so ein bisschen ein Festival-Feeling zu bekommen, ne? Aber auch das ist alles ungewiss gerade noch. Wir planen das auch live zu streamen, wenn alles gut geht. Also auch für Fans, die halt nicht kommen können, aber als Hybrid-Event quasi beides.
Mhm, alles klar.
Und auch hier wissen wir nochmal die Perspektive aus England. Ne? Hier ist sehr vieles deutlich schlechter gehandelt worden als in Deutschland. Ne? Aber manche Sachen laufen auch ganz gut. Also ich war auf diesem Download-Pilot-Festival hier. Da waren ja 10.000 Leute. In 2 Wochen ist Bloodstock, da bin ich wahrscheinlich auch. Ist halt jetzt ein bisschen eine andere Situation. Aber das war schon ein abgefahrenes Gefühl, auf ein Festival zu gehen nach 1,5 Jahren mit 10.000 Leuten ohne Social Distancing. Das war schon ein großartiges Gefühl, aber auch irgendwie komisch.
Ich muss auch sagen, dass ich ganz froh war, dass Baden in Blut jetzt nicht übermäßig voll war, sondern da waren 500 Leute auf dem Areal, das für 2000 ausgelegt war. Also man konnte sehr, sehr gut Abstand halten, wenn man das wollte. Und das habe ich als sehr angenehm empfunden. Denn mich jetzt mitten in so eine Menschenmenge reinzustellen, das wäre auch erstmal komisch gewesen.
Und das ging dann einfach, was waren da die Vorgaben? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Also kommt man da einfach rein oder was trotzdem mit Social Distancing oder ohne? Oder?
Also man musste 1 der 3G erfüllen, musste das auch nachweisen beim Einlass. Der Test durfte nicht älter als 24 Stunden sein und man musste die ganze Zeit eine Maske tragen, es sei denn, man saß an einem der Bierzeltgarnituren und davon gab es reichlich, also es kam jetzt keine Situation, wo man eben nicht die Möglichkeit hatte, sich hinzusetzen und die Maske abzunehmen. Das waren, glaube ich, so die einzigen beiden. Und eben, dass wesentlich weniger Leute zugelassen waren, als da reingepasst hätten.
Spannend.
Wie existenzbedrohend ist denn diese momentane Situation für euch mit 2 ausfallenden Festivalsaisons in Folge?
Es geht schon an die Substanz etwas, aber wir haben ja wirklich das Glück und den Segen dieser Fangemeinde, die uns da so stark unterstützen über das Crowdfunding vor allem vom letzten Jahr, was uns so durch dieses Jahr auch tragen kann. Sicherlich ist das eine Herausforderung, aber es ist noch nicht existenzbedrohend. Also wir müssen jetzt erstmal sehen, wie sich das im Oktober entwickelt. Ja, da müssen wir uns auch nochmal was überlegen, ob man vielleicht noch mehr mit Merch rausgeht, mit anderen oder kleineren Konzerten dann Anfang Februar, um diese Zeit nochmal bis Oktober 22 zu überbrücken. Aber das geht ja jedem so. Gerade in dieser Branche ist es ja Katastrophe.
Aber das kommt ja auch gut an. Also ich sehe es bei vielen Festivals, die irgendwelche Packages auch verkaufen, die dann auch von der Fangemeinde dankend angenommen werden. Also die Leute sind ja gewillt, ihre Lieblingsfestivals zu unterstützen, damit es die eben noch weiterhin gibt. Das ist so ganz schön auch zu beobachten in der jetzigen Zeit. Ihr seid ja auch in diesem Netzwerk, ich nenne es jetzt mal Festival-Netzwerk drin, das aufgrund dieser pandemiebedingten Absagen entstanden ist. Seid ihr da immer noch im Austausch miteinander, um diese Live-Szene auch ein bisschen am Leben zu halten?
Also ich war da immer mit diesen Zoom-Calls drin und so weiter. Jetzt in den letzten paar Wochen nicht so, weil irgendwie viele Leute jetzt auch gerade damit beschäftigt sind, viele Veranstalter jetzt irgendwie aktuell Sachen auf die Beine zu stellen. Aber da gab es einen sehr guten Austausch. Also auch mit regelmäßigen Zoom-Calls, mit allen Veranstaltern drin, von Wacken bis Summer Breeze und vielen anderen auch. Das war auf jeden Fall schön und das war auch ein gutes Zeichen von Solidarität. Und wenn du dann halt auch siehst, dass die ganz Großen dann halt auch mit Rat und Tat beistehen, auch in Bezug auf so Förderungssachen. Also für uns war das halt, ist das eine Herausforderung, weil wir aus allen Förderungskriterien rausfallen, leider. Deswegen haben wir keine staatliche Förderung bekommen, weil wir beide als die Veranstalter, wir machen das halt nicht hauptberuflich, wir machen das quasi noch nicht mal nebenberuflich. Also wir machen das einfach, sagen wir so. Dadurch fallen wir im Prinzip schon aus allem raus. Ist ja auch okay, ist ja auch legitim, dass natürlich Leute gefördert werden, die das irgendwie, deren Existenzen da dran hängen. Das natürlich macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Deswegen sind wir natürlich mehr auf die Community irgendwie angewiesen.
Also seid ihr so ein bisschen enger auch zusammengerückt mit anderen, die Festivals veranstalten, oder war das vorher vergleichbar, der Austausch?
In Deutschland mehr, also international weniger, würde ich sagen, weil jeder irgendwie so auf international waren, irgendwie alle Leute ein bisschen mehr auf sich selbst beschäftigt, oder auch dadurch, dass halt so Situationen in verschiedenen Ländern so unterschiedlich sind, international weniger Austausch, ne, so, und mehr national, weil man dann halt eher so sich wirklich austauschen kann, hey, wie können wir diese besondere Situation, die jetzt gerade hier ist, handeln? Was hast du da für Tipps? Wie geht ihr damit um, mit dieser Auflage oder mit dieser Vorgabe? Das ist meine Wahrnehmung.
Ohne dass ich jetzt konkrete Namen wissen möchte, aber wie steht es denn aus eurer Sicht aktuell tatsächlich um unsere Festivallandschaft? Also ist da eine Tendenz, dass manche sagen, hey, wenn das jetzt nochmal ausfällt, dann wird es uns nicht mehr geben?
Ich glaube, es ist da also die Festivals, die wird es wirklich das als Unternehmen richtig machen, kriegen ja alle Förderung. Also so, deswegen sehe ich da keine Existenzen bedroht. Die Umorientierung findet eher auf individueller Ebene statt. Das finde ich gerade richtig spannend, wie viele Leute die Musik in unserer Branche verlassen haben und andere Sachen gemacht haben oder andere Sachen machen und jetzt feststellen, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, ich gehe nicht mehr zurück.
Ja, krass.
So, das ist super viel. Also Leute, die in Skandinavien irgendwie die Busfahrer für Touren waren und dann jetzt sind sie aber in ihrer lokalen Stadt Busfahrer. Oh, ich habe geregelte Arbeitszeiten. Ich mache jetzt so, wenn ich eine Tour fahren will, nehme ich mir Urlaub 2 Wochen und fahre eine Tour mit meiner Lieblingsband und ab geht's. So, warum sollte ich mir diese Ungewissheit mit wie so geben? Das ist so eine Sache, die ich viel gesehen habe. Und auch auf der Bandseite, wie viele Bands sich jetzt auch Line-Up-Veränderungen haben, auflösen, wo sich Sachen verändern, das ist mir jetzt in den letzten 4 bis 8 Wochen extrem aufgefallen, was sich da tut. Und ich glaube, das wird halt eine große Auswirkung haben, ne? Wie viele Leute, wie sieht das aus mit den Crews für die Festivals, wie wird das da aussehen? Das lässt sich, finde ich, noch schwer abschätzen. Aber die Festivals an sich, glaube ich, werden alle okay sein. Die großen Ratingagenturen sagen, dass der nach Covid der Live-Sektor extrem wieder zuwachsen wird. Es wird extrem viel investiert. Live Nation, der globale Titan, die haben rüsten 60, jetzt gerade 60 Konzerthallen in USA mit Livestreaming-Technologie aus, dass die, ne, also da entstehen ganz viele, ganz neue, auch neue Verwertungsmodelle. Und ich bin mir sicher, dass das da irgendwie noch mehr passieren wird in Zukunft. Also noch mehr Events gibt und noch mehr Sachen stattfinden.
Ja, im Moment sieht ja die Art, wie wir Live-Musik erleben können, sehr anders aus als vorher. Einmal durch diese weniger zugelassenen Personen, aber auch durch Livestreaming. Ihr habt jetzt auch gesagt, ihr wollt gucken, ob ihr so eine Hybrid-Veranstaltung machen wollt. Was glaubt ihr denn, wie werden sich die Festivals durch diese Corona-Pandemie auch nachhaltig, also auch für die Zukunft verändern?
Festivals weiß ich nicht so genau. Also Festivals gibt's das ja schon, weil wenn du dir mal guckst, Wacken oder Hellfest oder so, da gibt's ja immer schon Arte oder irgendwelche Telekom-Geschichten oder sowas, wo dann irgendwie Kooperationen gibt, wo es auf Fernsehen noch, im Fernsehen noch gezeigt wird oder NDR oder BDR oder. Ich glaube, das wird's geben, aber wahrscheinlich Gibt es da vielleicht noch mehr Richtung YouTube, Livestream oder vielleicht Ticketed oder sowas in die Richtung? Also damit sehe ich auf jeden Fall eine Entwicklung. Bei den Konzerten auf jeden Fall, weil es gibt so viele Konzerte, die immer dann auch ausverkauft sind. Was kannst du machen? Also aus Manager-Sicht ist ja ein Traum. So, du spielst, deine Band spielt in einer Stadt, das Konzert ist ausverkauft. Es gibt keine andere Konzerthalle, wo du upgraden kannst, um noch mehr Tickets zu verkaufen. Du livestreamst es noch. Alle Leute, die keine Tickets kaufen können, können sich günstigere Tickets für die Online-Show kaufen. Hm. Oder die Leute, die verhindert sind oder nur oder zu weit weg wohnen, um jetzt dahin zu fahren noch oder irgendwie sonst was. Das gibt natürlich auch großartige Möglichkeiten für Bands und auch für Festivals natürlich zusätzliche Einkommen zu generieren.
Gibt es noch andere Dinge? Also mein Gedanke war jetzt so, Baden in Blut als Beispiel nochmal zu nehmen. Da haben 7 Bands gespielt und der Eintritt hat 50 Euro gekostet. Das ist was, was man vorher wahrscheinlich nicht so gemacht hätte. Also vorher habe ich für 50 Euro mindestens 20 Bands und 2 Tage gekriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das irgendwann wieder dreht, dass Leute nicht mehr bereit sind, für so in Anführungsstrichen wenige Bands so viel Geld zu bezahlen. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Also wäre das auch so eine Entwicklung, wo ihr sagt, vielleicht passiert es ja, dass man sagt, wir machen eine gemütlichere Atmosphäre, wir behalten diese Strandkörbe bei und bieten das als spezielles Event an?
Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, weil ich glaube, es wird eh alles teurer und ich würde jetzt mal sagen, dass es eh weg davon geht, extrem viele Bands spielen zu lassen. Das ist so meine Wahrnehmung, außer jetzt aus auf irgendwie so Festivals mit ganz vielen Bühnen.
Welches Festival ist denn, dass das jetzt hier 2 Wochen fast geht?
Ja, Hellfest. Total irre. Genau, also Hellfest war ja so, die hatten ja ein 3-Tage- oder 4-Tage-Festival und das war fertig gebucht, sozusagen mit dem 2020 Lineup. Das ging dann nicht und dann haben die das einfach 1:1 mehr oder weniger aufs nächste Jahr gelegt. Und haben sich dann gesagt, ja, aber es passt, kommen ja noch andere Bands und noch andere Sachen und andere Veröffentlichungen und so weiter. Also machen wir einfach noch ein 2. Wochenende und haben das dann einfach, machen jetzt einfach 2 Wochenenden. Da gab es wahrscheinlich auch irgendwie große Förderungen und da hat man gesagt, man macht das einfach so und konnte das einfach überlegen, umlegen und um sozusagen nicht zurückzufallen, weil das ist jetzt die größte Herausforderung. Also wie Festivals mit ihren Lineups umgehen. Das ist auch ein großes Problem für kleinere Bands oder mittlere Bands vor allem. Große Bands haben sowieso nie ein Problem. Aber die mittleren und kleineren Bands oder auch vor allem Bands, die vielleicht auch davon jetzt leben, also die das schon hauptberuflich machen, weil viele Festivals einfach ihre Lineups nach vorne schieben, sagen, ist ja auch das Einfachste. Ey, wir hatten dich schon bestätigt, wir lassen den Deal genauso, wie er ist, nächstes Jahr. Los geht's. Und super viele Bands, die großen Bands sind oder mittlere Bands sind auch ins Studio gegangen. Es ist super, kommt unheimlich viel neue Musik raus. Das heißt, viel mehr Bands wollen touren, viel mehr Bands wollen machen und haben natürlich ihre Zeit genutzt in Lockdowns und haben neue Musik gemacht. Was willst du auch anderes machen? Das führt zu so einer Übersättigung und das macht es viel, viel schwieriger für Bands halt eben Festivalslots zu kriegen. Da sehe ich eher so die Herausforderung. Also die Schlacht um Festivalplätze ist härter, also hart wie nie.
Wie sieht es denn aus mit, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde ein Festival veranstalten und kann nächstes Jahr noch nicht absehen, wie die Vorgaben sind, kann ja noch eine Omega-Variante kommen und dann wird wieder vieles erschwert. Deswegen wäre mein Gedanke jetzt, okay, würde ich ein Festival machen, würde ich wahrscheinlich dazu tendieren, eher lokale oder nationale Bands zu buchen statt internationale. Ist das so ein Gedanke, den ihr auch habt oder habt ihr den überhaupt nicht? Also glaubt ihr, dass es überhaupt keine Rolle spielt oder spielen wird nächstes Jahr, aus welchem Land die Band kommt?
Ja, doch, wir hatten den Gedanken auch schon. Wir haben uns jetzt aber auf, ja, nicht nur, es gibt leider, also das nationale Angebot an Bands ist halt nicht so riesig leider in dem Bereich, wie es für uns dann in Frage käme. Aber wir haben trotzdem viel englische Bands, Benelux-Staaten, aber wenn man jetzt USA, Kanada, Australien, wird es auf jeden Fall schwierig sein.
Oblast ist einfach ein super internationales Event und es lebt auch von dem Multikulti, dass Leute aus aller Welt kommen und das wollen wir uns auch beibehalten. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie es auch wirklich so das Flair so gibt, dass eben, wo die Leute aus aller Welt kommen, das macht, ne? Also, obwohl es so ein kleiner, verhältnismäßig kleiner Mikrokosmos ist, ne? Also, jetzt im Vergleich. Also bei uns sind halt irgendwie ungefähr 30-35% internationale Besucher. So. Und jetzt mal zum Vergleich, Summer Breeze, 3% internationale Besucher und 70% nur aus Baden-Württemberg und Bayern. Das ist halt was anderes, auch nochmal so. Das heißt, für uns ist das schon in unserer Entstehungsgeschichte, war das einfach schon so ein unheimlich wichtiger Faktor. Solche Festivals, wo jemand dann sagt, okay, ich investiere jetzt hier irgendwie Flüge und Hotels und so, das sind ja große Ausgaben. Ich will jetzt so viele Bands, wo ich sonst nicht die Chance habe, die zu sehen, an einem Ort sehen. Das ist ja so ein bisschen so der Gedanke, den viele haben, wenn Leute bei uns aus Japan fliegen oder aus Korea oder aus Australien oder aus Südafrika oder so. Das ist so der große Kerngedanke. Und das wollen wir uns natürlich beibehalten. Inwieweit das möglich ist, das steht natürlich in den Sternen.
Ja, spannend. Vielen Dank für die Einblicke.
Ja. Gucken wir nochmal in die Zukunft des Festivals. Genau, Daniel hat ja eben schon angeschnitten, dass es wahrscheinlich auch nächstes Jahr in der Essigfabrik bleiben wird. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass mal auch eine Open-Air-Version im Gespräch war. Es muss jetzt ja nichts sein, irgendwie was schon wirklich Fakt ist oder auch ein bisschen Spinnerei vielleicht. So könnt ihr euch, was sind so eure Wünsche vielleicht auch, wo es hingehen könnte?
Also ich mag ja dieses urbane Flair so an dem Ganzen. Und wir hatten ja so mal ein Bandcamp in einem Boxing-Gym von einem befreundeten Boxlehrer. Und auch das war ein ganz spezielles Flair natürlich, wenn man im Boxring pennen und drumherum und man geht zusammen oder man pennt in einem Achterzimmer. Aber ich glaube auch so langfristig, wenn wir uns wirklich, wenn das Euroblast noch größer werden sollte, dann müssen wir auch Open Air gehen und dann müssen wir wirklich eine passende Location finden. Wir haben auch schon mit dem Gedanken gespielt, aber dann geht auch so ein bisschen wieder verloren von dem Flair, was wir jetzt haben. Ist nicht ganz leicht, aber vorzustellen, dass man zelten kann und einfach draußen vielleicht auch im Sommer und so und dann Euroblast hätte, das wäre mega, klar.
Also von mir aus muss es nicht wachsen. Also von mir aus kann es eher gleich bleiben und dann oder kleiner sein und immer ausverkauft. Also hätte ich auch nichts gegen.
Es müsste ganz natürlich wachsen, ne? Also nicht, dass wir das jetzt erzwingen und auf einmal ein Open Air machen. Wir hatten ja schon so das ähnlich, dieses Wachstum vom Bogen 2 ins Underground und dann Live Music Hall und von jetzt auf gleich irgendwie die Besucherzahl verdoppelt und verdreifacht. Aber sowas können wir ja nicht mehr weiter genau in diese Richtung gehen.
Wenn man aktiv größer werden will, dann muss man auch noch mehr also auf die Trends gucken und was angesagt ist. Und das ist bei uns halt eben jetzt gerade noch nicht so. Also bei uns, wir machen ziemlich, was wir wollen. So, wir haben eine gute Vertrauensbasis mit unseren Besuchern, dass wir Sachen holen, die wirklich, wo die Leute auch Bock drauf haben, was auch ein bisschen den Horizont erweitert. Aber wenn wir jetzt sagen, ey, wir machen jetzt hier Open Air oder machen jetzt irgendwie, versuchen das jetzt nochmal größer zu machen, dann muss man natürlich auch noch mehr irgendwie sich irgendwie um bestimmte Trends kümmern und so weiter, was wir jetzt nicht so machen. Und das, ich weiß nicht, ob das unser Weg wäre.
Alles klar. Ja, spannend auch. Ja, ihr habt ja schon gesagt, dass ihr das Crowdfunding, was ihr gemacht hattet, euch jetzt dadurch diese beiden Jahre getragen hat. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es vor ein paar Jahren auch mal so war, dass es ja irgendwie noch ganz unklar war, ne, ob es das Festival weitergibt, weil es finanziell einfach noch nicht so gesichert war. Hat sich das jetzt mittlerweile verändert? Also ist es so, ist das Fundament sozusagen gegossen oder ist es immer noch so, dass man als Fan irgendwie nach jedem Festival ein bisschen Sorge haben muss, ob es weitergeht?
Das Fundament ist gegossen. Also da kann ich jedem Besucher und Fan irgendwie Sorge nehmen. Wir schaffen es trotzdem. Also wir müssten lügen, wenn wir jetzt uns irgendwas damit aufbauen, sage ich mal. Wir sichern das Event und wir sichern das nächste. Das ging nur durch das Crowdfunding. 2013 war es das erste Mal. Das war nach dem Jahr das erste Mal in der Essigfabrik. Und ja, das war schon ein Struggle. Das war gerade wieder so ein Moment, wo wir wieder gesagt haben, okay, lass es uns noch ein bisschen größer machen. Lass uns 3 Tage, lass uns Meshuggah buchen und wir müssen so jetzt noch mit breiterer Brust da aufstellen. Und dann haben wir wieder viel Lehrgeld bezahlt, aber jetzt haben wir auch dieses jährliche Event und diesen Tonus gefunden, der ganz gesund ist. So. Und deswegen sehe ich aber auch noch nicht, dass das weiter wächst, weil um wirklich Open Air zu gehen, da müssen wir auch, wie John schon sagte, uns viel mehr öffnen, auch ein bisschen mainstreamiger sein, um einfach ein größeres Publikum anzuziehen.
Gibt es denn Bands, die ihr noch gerne auf dem Euroblast sehen möchtet? Ich werfe mal Gojira und Periphery in den Raum.
Ja, Gezira Zug abgefahren, weil zu groß. Gibt es keine Chance mehr, dass das passiert. Periphery ist eigentlich auch schon ähnlich. Also sehe ich auch die Chancen eigentlich noch relativ gering. Also es sei denn irgendwie, ich würde jetzt sagen, wir gönnen uns das, aber aus finanzieller Sicht auch fast keine Chance mehr. Auch wenn ich war mit denen schon auf Tour und ich kenne die auch schon seit über 10 Jahren persönlich, aber die haben sich nie so ums Euroblast gekümmert, im Sinne von, ey, wir haben mega Bock zu spielen, lass uns das einfach mal irgendwie hinkriegen. Deswegen sehe ich die Chance, dass das passiert, auch so bei wenigen Prozentpunkten einstellig.
Kein Problem, ich komme trotzdem noch.
Ja, das ist voll okay. Aber wir bleiben da weiter dran. Es war ja sehr knapp, ich glaube 2014, als sie mit Dream Theater, dass sie mal im Opener gespielt haben, ne? Als sie mit denen auf Tour waren. Ja. Da waren wir auch mit Matt Halpern. Da hatten wir auch besprochen, dass wir ein Gig organisieren. Waren wir schon im Austausch und dann, ich weiß nicht, woran es dann letzten Endes gescheitert hat immer.
Aber habt ihr denn noch Bands, wo ihr sagt so, ey, das wäre irgendwie noch cool? Kann ja auch Wunschdenken sein.
Mein Wunschdenken wäre Opeth auf jeden Fall. John wird gleich lachen, aber auch Symphony X. Hätte ich gerne mal. Nochmal in der Prog.
Alles klar,
Richtung 2. Black Peaks hätte ich super gerne. Die waren eigentlich schon für dieses Jahr geplant und dann für nächstes Jahr. Und die haben sich jetzt aufgelöst.
Ja, das ist super schade. Also ich hätte nochmal so Bock auf so ein paar Sachen, gibt es schon, so Rivers of Nihil, das würde ich mich super freuen, wenn die zocken würden mal auf dem Euroblast.
Mhm. Ja, oder The Contortionist zum Beispiel.
Ja, Contortionist, das ist auf jeden Fall noch so auf der Bucketlist.
Auf der Bucketlist, Intervals.
Ja klar, Pliny, ich meine, aber der spielt ja dann nächstes Jahr. Genau, Dirty Loops spielen nächstes Jahr, also das ist ja auch schon, die haben ja alle wieder bestätigt schon, nur noch nicht angekündigt.
Ja, Architects hätte ich auch super gerne, aber die sind auch schon einfach zu groß. In der Richtung so ein bisschen Fit for an Autopsy, die sind noch klein genug eigentlich, die so ein bisschen Metalcore-iger in dem Bereich sind, aber Riverside vielleicht, um wieder ein bisschen die andere Richtung.
Mhm. Also es sind halt bei mir eher so kleinere Juwelen, die um die Ecke kommen, wo ich mir sage, und dann machen wir das einfach und dann spielen die halt so. Und das ist also bei den also das hat sich jetzt einfach so ein bisschen verändert auch, weil die größeren Bands, wenn ich die sehen will, dann gehe ich halt, kaufe mir ein Ticket und gehe irgendwo und gucke mir die an. So. Und bei den kleineren sage ich mir jetzt einfach, oh, das ist die irgendeine kleine Underground-Band irgendwie aus der Ukraine oder aus Litauen oder sowas. Ja, kommt jetzt mal hier hin und so. Und dann zeigen wir euch mal. Und dann sehen ganz viele Leute, die noch nie was von dieser Band gehört haben. Das ist eigentlich so das, was ich am meisten liebe. Also das ist für mich auch eigentlich so im Kern die beste Seite von Euroblast ist. Du gehst hin, und du siehst eine Band, von der du noch nie was gehört hast und denkst so, what? So wie damals auch bei Jakub Zitecki mit Disperse und so weiter. Also so, wenn ich einfach Leute von der Bühne weggehen sehe, mit der Kinnlade irgendwo weg oder irgendwie so, also unten und so völlig fertig, also positiv fertig, das ist so für mich eigentlich das beste Gefühl. Das mag ich am meisten.
Oder zu sehen, wie Besucher zum ersten Mal eine Band entdecken und das dann empathisch irgendwie so mitzunehmen, irgendwie diese Überraschung, dieses. Aber das geht mir ja auch selber bei Bands, auch wenn wir die zusammen buchen, ne? Und dann sind sie da, und dann hat man das trotzdem das Gefühl, als würde man sie zum ersten Mal entdecken.
Da sind wir dann wieder am Anfang, denen müsste man dann diese Dinger ankleben und mal die Hirnströme messen.
Das ist eine gute Idee.
Wir haben ja schon ein bisschen über MySpace gesprochen und dadurch, dass ihr auch so international unterwegs seid, mal die Frage, wie wichtig ist denn Social Media für euch und habt ihr da eine Lieblingsplattform?
Für Musiker ist TikTok eine Top-Plattform, um jetzt gerade abzugehen. Das kann ich sehr empfehlen. Aber insgesamt, also ich weiß nicht, würdet ihr YouTube als eine Social Media Plattform bezeichnen?
Die entwickelt sich ja, oder das entwickelt sich ja ein bisschen dahin, ne? Man kann ja da jetzt auch Status machen und so weiter. Also praktisch so Beiträge schreiben und so, genau.
Ja, also ich würde sagen, YouTube ist meine favorite Plattform. YouTube hat halt eben dieses geile Potenzial, auch für Künstler sich zu monetarisieren. Also das finde ich halt super gut, ne? Also ganz viele Leute sind ja, zurzeit ist ja Twitch so ein riesiges Thema für unheimlich viele Leute, aber Twitch ist einfach in Bezug auf die Monetarisierung und der Auszahlung machen einfach erbärmlich, also am erbärmlichsten von allen. auf Twitch macht man ja irgendwas, egal was man macht, und es gibt dann Abonnenten, Spenden und man hat Werbeeinblendungen und so weiter. Und das Primäreinkommen sind eigentlich die Donations und eigentlich auch die Subscriptions, die man sich ja dann 50-50 mit Twitch teilt sozusagen, ne? Und du kannst jetzt auf YouTube, kannst du auch Memberships machen, ne? Und YouTube nimmt nur 30%. So, es sind schon mal 20% Unterschied. Und YouTube ist, finde ich, die beste. Also Twitch ist keine Discovery-Plattform. Also auf Twitch zu sein, heißt nicht, dass man automatisch angeguckt wird. Mhm. So, außer man kommt jetzt vielleicht mal, ist man vielleicht auf der Startseite oder irgendwie sowas. Das passiert so ein bisschen. Aber es ist per se keine Discovery-Plattform. YouTube ist eine Discovery-Plattform. Das heißt, auf YouTube kriegst du durch Content, den du einfach draufpackst, immer organisches Wachstum, einfach dadurch, wie auch der Algorithmus in YouTube aufgebaut ist, durch Empfehlungen und so weiter. Das heißt, YouTube-Memberships ist ein Top-Ding. Also auch da sehe ich gerade bei einigen Künstlern, mit denen wir arbeiten, hinter verdeckter Hand sozusagen sehr, sehr großen Wachstum. Also das ist super gut. Viel besser als Twitch. Facebook verliert. Instagram ist halt immer irgendwie gut, macht so sein eigenes Ding, ne?
Ja, Facebook vor allem für die Organisation von Events, aber nicht wirklich in der Promotion, oder?
Also ich habe neulich mal eine Umfrage mit Vola gemacht, irgendwie auf dem YouTube, irgendwie wie viel irgendwie oder irgendwas in Bezug auf Facebook-Nutzer, und so viele Leute auf YouTube haben geschrieben, dass sie nicht mehr auf Facebook sind. Es war unnormal. Also so viele. Das ist halt ein großes Argument dafür, halt auch auf Posts auf YouTube sozusagen zu machen, um einfach wirklich, weil Bands, ne, oder Künstler oder Festivals, ne, die dann vielleicht nur auf Facebook und auf Instagram posten, ja, verlieren eine Menge, wenn es nicht gerade Videocontent ist.
Gut, dann kommen wir zu unserer abschließenden Lieblingsfrage, nämlich nach eurem momentanen Lieblingslied. Daniel, was ist denn deins aktuell?
Meins aktuell ist von Haken, und zwar Veil.
John, welches ist deins?
Billie Eilish NDA, ich liebe es, ich höre es jeden Tag. Ich finde es super toll. Ich liebe Billie Eilish. Ich finde, das ist der größte Segen für die Musikbranche, der in den letzten paar Jahren gekommen ist.
Jakob, welches ist dein Lieblingslied?
Passt auch zum Thema. Ich nehme den Song, den Between the Burn and Me veröffentlicht hat, Revolution in Limbo.
Dann mache ich noch den Abschluss und ich kann auch einen kleinen Bogen schlagen. Mein Lieblingslied ist von der Band, die wir letztens auch zu Gast hatten hier bei uns im Podcast, von Defocus, die auch auf eurem Euroblast Light dann wahrscheinlich den Opener, denke ich mal, machen werden.
Ja, genau.
Mit dem Song Common Grave, ist von deren Debütalbum, das jetzt kürzlich erschienen ist, mit einem sehr, sehr langen Titel, In the Eye of Death We Are All the Same.
Top Band, finde ich übrigens auch, Defocus. Ja.
Auf jeden Fall.
Mhm. Hat mir auch gefallen, was ich gehört habe.
Auf die freuen wir uns sehr, ja.
Dann vielen Dank, John, Daniel, dass ihr unsere Gäste gewesen seid.
Ich danke auch, ja.
Schön, was.
Danke. War eine Freude. War schön. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.